Ich habe seit einigen Jahren Angewohnheit, und zwar esse ich mein Müsli immer mit Blaubeeren. Die sind ja sehr gesund, aber so Blaubeeren, den siehst du eigentlich schon an, wenn sie so verdatscht sind. Das heißt, wenn sie schon so Delle haben, die sind nichts mehr. Das ist offensichtlich. Meine Frau sagt dann immer, du sollst sie trotzdem essen, aber ich kann das nicht. Aber mir ist dann auch schon passiert, dass von außen diese kleine Beere wunderbar aussah, ich dann draufgebissen habe und sofort im nächsten Augenblick merkte, pfui, die ist von innen schon total verfault. Das heißt, der äußere Eindruck, der kann auch oftmals täuschen, und so ist es eigentlich auch mit Gemeinde. Der äußere Eindruck von der Gemeinde, der kann wunderbar sein, da kann viel Aktivität sein, aber wenn du da mal näher guckst, dann heißt es noch gar nichts. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir uns vor Augen halten, dass die Gemeinde Gottes einfach seine Gemeinde ist. Dass es eine heilige Gemeinde ist. Dass es die Gemeinde ist, die der Herr Jesus baut. Das ist kein Menschenwerk. Und von daher ist es ja wichtig, dass wir wissen, wie sich der Herr Jesus auch eine Gemeinde vorstellt. Und ich denke, es ist eine gute Einstellung, weil man am Anfang von jeder Gemeinde so das Beste annimmt. Das ist in Ordnung. Ich bin ja nicht die Messschnur einer Gemeinde. Ich will das Beste annehmen von einer Gemeinde, aber letztendlich brauche ich auch ein Kriterium für meine Gemeinde, in der ich bin, aber auch für außenstehende Gemeinde, wenn ich Menschen vielleicht auch frage, ist das bei uns in Ordnung, was wir da so treiben, dass ich dann ein Kriterium habe. Und ich denke, gerade für unsere Zeit, in der Jesus sagt, lasst euch nicht verführen, ist es gut, wenn ich weiß, wie sich der Herr Jesus eine Gemeinde vorstellt. Und da sind die Sendschreiben natürlich wunderbar, weil die Sendschreiben sind ja so ein Barometer, wo der Herr Jesus sagt, das ist gut, das ist weniger gut, und an dem müssen wir uns ausrichten und uns wieder in die Spur bringen, wenn da irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und ich möchte uns heute das Sendschreiben von Thyatira lesen und vorstellen. Und Thyatira ist deshalb interessant. Es ist ja, wenn man es kirchengeschichtlich auslegt, man kann ja auch diese Sendschreibe aus einem kirchengeschichtlichen Blickwinkel betrachten, dann ist ja Ephesus so die ausgehende Apostelzeit, Smyrna, die verfolgte Gemeinde, wäre dann so die ersten 3 Jahrhunderte in etwa, wo schlimmste Verfolgung war. Dann kommt ja das Sendschreiben von Pergamon, das wäre dann Konstantin, Christenheit wird Staatsreligion, das heißt, es ist keine Verfolgung mehr. Aber jetzt ist das Problem, dass die Prägung, die schlechte Prägungen von außen langsam an die Gemeinde rantreten. Und Thyatira ist das Sendschreiben, die nicht mehr von außen geprägt wird. Das ist so ab 6. Jahrhundert bis zur Reformation ungefähr. Sondern das ist die Gemeinde, wo der Wurm schon von innen verfault ist. Das ist die Zeit 6. bis dann Reformation, wo vor allem die katholische Kirche an der Macht ist, wo ein falsches Evangelium gepredigt wird, ein Evangelium der Werke, wo letztendlich das auch bestimmend ist, maßgebend. Und wir wollen einfach jetzt gucken, wir können ja sagen, okay, wenn das so das Bild für den Katholizismus ist, das weiß ja im Grunde genommen jeder Gläubige, dass es was Falsches ist. Aber es geht ja nicht um den Katholizismus, sondern wir haben auch große Bewegungen, wo man auch wieder sagen könnte, was gehen mich die an? Diese Bewegungen sind von innen faul, da brauchen wir gar nicht reden. Aber das Problem ist, dass diese Bewegungen, die immer größer werden und faul sind, auch die gesunde Gemeinde langsam infiltriere mit ihrer Lehre, mit ihren Führern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gucken, was ist an Thyatira gut, was ist aber nicht so gut. Und so wollen wir vorgehen, dass wir am Ende, hoffe ich, ein Stück weit mehr Gemeinde beurteilen können, wie sie der Herr Jesus sieht. Und ich möchte das Sendschreiben am Anfang einmal lesen. Offenbarung 2, Verse 18 bis zum Ende. Und da sagt der Herr Jesus, und dem Engel, das heißt den Verantwortlichen der Gemeinde in Thyatira, schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und dessen Füße schimmerndes Erz gleichen. Ich kenne deine Werke, deine Liebe, dein Dienst, dein Glauben, dein standhaftes Ausharren und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Aber euch sage ich und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker und er wird sie mit eisernem Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Also wir sehen hier, das Thema ist, wie der Herr Jesus die Gemeinde sieht. Und das Interessante ist, und das ist, denke ich, auch für uns ganz wichtig, am Anfang sagt der Herr Jesus nicht, wir sollen jetzt unseren Richtgeist anwenden. Wir sollen jetzt nicht unsere Meinung über diese Gemeinde überstülpen, sondern der Herr Jesus stellt sich jeder Gemeinde selbst erstmal vor. Er ist der Herr der Gemeinde, er hat die Ältesten in der Hand. Er wandelt durch den Leuchter, das heißt, er ist das Haupt der Gemeinde. Und es ist interessant, wie er sich jetzt hier vorstellt. Es geht bei einer Beurteilung, nicht Kritik, sondern Beurteilung einer Gemeinde, nicht darum, wie ich mir Gemeinde vorstelle. Bis ich kann Vorstellungen von Gemeinde habe, wie sie sein sollte, und es gefällt mir nicht, obwohl die Gemeinde biblisch recht ist, weil ich meine Vorstellung habe. Es kann aber auch sein, dass eine Gemeinde total daneben ist und ich sage, super Gemeinde. Genauso habe ich mir Gemeinde vorgestellt. Deswegen ist es wichtig hier, und der Herr Jesus sagte hier am Anfang, es ist wichtig, wie ich die Gemeinde sehe. Und deswegen sagt er ja auch hier, ich habe Augen wie Feuerflamme. Das heißt, der Blick, der vom Herrn durch die Gemeinde geht, ist wie wenn man Gold, wenn man die Schlacke entfernt. Das heißt, er sieht durchgehend, bis auf die Knochen. Wenn wir auf der Gemeinde beurteilen, ist unsere rosa-rote Brille, das sieht alles wunderbar aus, aber es kann unter Umständen total verfälscht sein. Der Jesus sagt hier, ich habe Auge wie Feuerflamme. Also so wie ich es sehe, ist es richtig. Und das, was jetzt alles kommt, ist meine Beurteilung einer Gemeinde, nicht was du denkst. Es ist interessant, dass der Herr Jesus sagt, er hat Auge wie Feuerflamme und sein Maßstab, mit dem er Gemeinde letztendlich richtet, das sagt er uns im Pergamon-Schreiber. Da stellt er sich nämlich vor, das ist im 12. Vers von Kapitel 2, und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Und er sagt später auch, in Vers 16, er sagt, was nicht recht ist in der Gemeinde, und sagt, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Das heißt, der Maßstab, und das ist jetzt wichtig für uns, den der Herr Jesus an die Gemeinde anlegt, das Kriterium ist das Wort Gottes. Das ist nicht meine Vorstellung. Und das heißt für mich ja schon, alles, was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, einer Gemeinde, muss ich erstmal hinterfragen. Er sagt dann hier noch, er hat Füße wie Erz. Erz ist, wenn man das mit der Konkordanz mal guckt, ist immer negativ behaftet. Ist im Grunde immer mit Gericht auch. Also hier sieht man schon, dass der Herr Jesus, wir sind ja oft so humanistisch, menschlich eingestellt, wir sagen hier, schau in Ordnung, aber der Herr Jesus sagt hier, mein Maßstab, meine Augen, meine Füße, die wie Erz sind, mein Schwert, wird letztendlich die Gemeinde beurteilen. Und ich denke, das ist, ich weiß nicht, ich habe damit immer oft zu kämpfen, weil ich auch eher so Gefühlsmensch bin und sage, ja, ist okay, ihr meint es ja auch gut. Frag dich mal, was ist deine Sicht von der Gemeinde, auch da, wo du bist? Hast du letztendlich das Raster, dass du die Gemeinde beurteilst, nicht nach dem Gefühl oder was mir jetzt da gefällt, sondern ist es wirklich so, wie es der Herr Jesus sieht? Denn dann kommt das jetzt raus, was wir im Folgenden sehen. nicht menschliche Vorstellung, sondern wie sieht der Herr die Gemeinde? In Vers 19, also das war jetzt die Einleitung, der Maßstab ist der Herr Jesus, um die Gemeinde zu beurteilen. Und jetzt sagt er in Vers 19, ich kenne, dieses göttliche Kenne, ich kenne deine Werke und deine Liebe, der Dienst, der Glaube, standhaftes Ausharren. Und er sagt, ich weiß sogar, dass du mehr machst als am Anfang. Also wir würden ja hier sagen, es ist, ganz menschlich gesehen, eine Bombergemeinde. Wunderbar. Das ist eine Gemeinde, die hat eine Vision. Die geht voran. Als ich im Studium war, musste ich das Buch von Rick Warren, Leben mit Vision, musste mal lesen. Und dann gab es noch ein Buch von ihm, das heißt Gemeinde mit Vision. Da musstest du das lesen und dann musst du deine eigene Gemeinde bauen, so auf Papier bringen. Da konntest du dich austoben, was eine Gemeinde alles zu bringen hatte. Und hier sagt der Herr Jesus, die Gemeinde hier, die hat gute Dinge. Das ist auch wichtig für uns. Wir müssen nicht immer nur gucken, was ist schlecht, sondern wo ist eine Gemeinde vielleicht sogar gut dabei. Und hier sagt sie, die Liebe ist wunderbar. In der Gemeinde, sie hat die Agape-Liebe. Das heißt, sie sucht das Beste für den anderen. Sie ist dabei. Und ich denke, das ist auch etwas Wichtiges. In Ephesus im Sendschreiben sagt er, ihr habt alles wunderbar, aber ihr habt die Liebe verloren. Die Gemeinde hat die Liebe noch gehabt. Und ich denke gerade bei uns in unserer Zeit, wie schnell geht es, ich spreche jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, wie schnell geht es, dass die Liebe erkalten kann. Es geht schon im familiären Bereich los. Ich sage es ganz ehrlich, da ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und gerade in diesem Zeitgeist, wir haben es jetzt persönlich gemerkt in der Corona-Zeit. Ja, am Anfang habe ich mich gefreut, dass du ein bisschen Ruhe hast, aber dann ist man sich langsam auf den Nerv gegangen. Und du hast gemerkt, dass dann rauskommt in den Leuten, auch bei mir, was eigentlich drin ist. Du bist ja auf den Nerv gegangen. Und dann ging es los und dann hast du gemerkt, dann ging es in der Gemeinde los so langsam. Da sind sich die Leute auch auf den Nerv gegangen. Und überall hast du gemerkt. Und dann ist es schwierig, dass du diese Liebe, und das ist ja das, was der Jesus sagt, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, dann geht das zurück bei den Gläubigen. Hier sagt der Herr, das ist gut. Die Liebe ist der wichtige Indikator. Dass die Liebe nicht verliere. Er sagt weiter, das Ausharre, das heißt auch in solchen Situationen, wie wir auch jetzt haben, wenn die Leute verrückt spielen, dann ist es gut, wenn du Ausharren tust, dass du nicht das Heft aus der Hand schmeißt und gehst, sondern dass du Geduld hast, unterbleibst, demütig bist. Auch das war in der Gemeinde wunderbar. Und er sagt dann, der Glaube hast du bewahrt. Wir haben gestern gehört, Glaube bewahre ist wichtig, dafür müssen wir kämpfen. War wunderbar. Und jetzt sagt er hier auch, deine Werke und du hast den Dienst bewahrt. Also sehr aktiv, Werke auch nach außen hin. Und hier möchte ich gerade mal stehen bleiben, beim Dienst. Diese Gemeinde muss Dienste haben. Sie muss vorangehen, auch in dieser Zeit. Wir haben es heute Morgen gehört vom Sascha, Haggai. Was sagt der Herr? Wir sollen den Tempel bauen, der geistliche Tempel. Wir sollen vorangehen. Aber es ist kein geistlicher Indikator, wenn eine Gemeinde tut, 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 letztendlich wie die Irre, wie Ameisenhaufe, das ist noch kein Indikator, dass eine Gemeinde sauber ist. Sondern wir dienen, wir sollen dienen als Haushalter Gottes. Und jetzt möchte ich die Bibelstelle aus 1. Petrus 4,10 lesen, denn es ist wichtig für uns, weil wir wollen ja sauber oder gute Gemeinde sein. Und dazu hat jeder von uns den Auftrag, das himmlische Jerusalem ja zu bauen. Wir sind ja Steine an diesem Bau. Das heißt, wir sind auch in dieser Zeit nicht ausgenommen, jetzt Stillstand zu haben, wie man es heute Morgen auch gehört habe, sondern wir sollen vorangehen. Aber jetzt nicht in einem Fatalismus, sondern 1. Petrus 4,10 sagt, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Das heißt, Petrus sagt ja hier, jeder von uns hat mindestens eine Gnadengabe bekommen. Charisma, also Das ewige Leben ist auch eine Gnadegabe und Ehe oder Ehelosigkeit ist auch eine Gnadegabe. Aber hier die praktische Dienstgabe hat mindestens von uns alle jeder mindestens eine. Und jetzt sollen wir den Tempel bauen, das himmlische Jerusalem, die Mauern auch wieder aufbauen und die Tore. Aber nicht immer Fatalismus. Und das ist etwas, was ich auch im Dienst gelernt habe. Wir hatten zum Beispiel mal den Fehler gemacht, dass wir Menschen eingesetzt haben bei uns in der Gemeinde, die überhaupt keine Berufung hatte für diesen Dienst, sondern wir haben sie eingesetzt, weil wir einen Mangel dort hatten. Und wisst ihr, wo das hingegangen ist? Vollständig nach hinten los. War nichts. Und der Leiter hatte mir auch gesagt, sie haben das früher auch schon mal gemacht, dass man einfach Menschen, junge Leute eingesetzt hat, zu sagen, du machst das, und hat sie einfach reingeworfen. Ist aber falsch. Denn im Petrus heißt es, jeder hat mindestens eine Gnadegabe. Und jetzt sagt er in Vers 11, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue es er aus der Kraft, die Gott darreicht. Und hier steht das Wort darreichen, das heißt griechisch Kocheo. Da kommt der Chor her, der Chorleiter. Das heißt, wir sollen den Tempel bauen, auch in dieser Zeit. Das ist ein wunderbares, positives Indiz für diese Gemeinde. Aber wir sollen es tun, so wie es der Herr darreicht. Jeder nach seiner Gabe. Das heißt, der Herr Jesus ist der Chorleiter. Er führt dir letztendlich deine Gabe zu. Er stattet dich aus, dass du, wie in Nehemia beschrieben, jeder an seinem Tor, an seiner Mauer arbeitet, am Tor. Und das ist wichtig. Wenn jetzt der eine keine Aufgabe zum Prediger hat und predigt trotzdem, dann wird unter Umständen Jerusalem gar nicht gebaut, sondern es geht ein Stück, wird es wieder niedergerissen. Und so kannst du es jetzt an jeden Dienst anlegen. Und das ist eben das, was wir heute haben. Dass wir zum Teil auch Menschen nehmen, die auf dem Seminar ausgebildet worden sind, die dann in eine Gemeinde kommen, sich bewerben, werden eingesetzt. Und dann hast du genau nachher die Dinge, die ich gleich sagen werde. Das heißt, du hast keine echte Berufung, sondern du hast letztendlich eine Katastrophe. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man so vorgeht, jetzt praktisch an dich, jetzt frage ich dich, ja, was ist deine Gnadegabe von Gott? Dann bist du dazu berufen, diese Gnadegabe einzusetzen fürs Reich Gottes. Das ist mal wichtig, dass man sich fragt, welche Gabe habe ich eigentlich? Und dann so vorangeht. Falsche Besetzungen ist letztendlich Jeremia 17,5, Fleisch zu seinem Arm machen. Also ich versuche das wirklich, dass ich das nie wieder mache, dass ich dann lieber die Stelle unbesetzt lasse, bis der Herr jemand anzeigt. Das ist nur Ärger, Katastrophe. Ja, aber auch für uns, du musst wissen, das ist deine Aufgabe, was ist meine Gnadegabe und dann gehen wir weiter voran. Das war wunderbar in dieser Gemeinde. Also du siehst hier, die Gemeinde ist sehr aktiv, es ist gut, aber es ist kein vollständiger Maßstab, dass sie in Ordnung ist mit Gott. Also lass dich nicht täuschen von Aktionismus, Missionen ausarbeiten, sondern jetzt kommen wir nämlich zum Negative, was hier Johannes uns sagt. Er sagt in Vers 20, aber ich habe weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzeopfer zu essen. Das heißt, hier siehst du jetzt von außen alles wunderbar. Aber von innen hast du eine Katastrophe. Du hast die Isabel, die lehrt und zur Unzucht verführt. Hier ist natürlich nicht die echte Isabel gemeint aus dem Alten Testament, aber du hast genau das gleiche Prinzip. Du hast hier jemanden, der das Volk Gottes zerstören möchte, der es verführen möchte. Jetzt muss man ein bisschen, das ist interessant, den Kontext ein bisschen betrachten. Thyatira, was hat denn die Frau gemacht, dass diese Leute alle so drauf reingefallen sind? Und das ist interessant, die Thyatira, wenn man sich das mal vom Geschichtlichen anschaut, Thyatira war eine Handwerksstadt. Da war viel Handwerk dabei und die hatte ganz viel Handwerkszünfte. Handwerkszünfte, das hat man ja heute auch noch, Handwerkszünfte, und da musstest du drinnen sein in so einer Zunft, sonst konntest du keine Geschäfte machen. Und das Problem ist jetzt, die hatte dann auch Betriebsfeste, so wie ich es wahrscheinlich auch habe. Das Problem war jetzt, jeder von diesen Handwerkszünften hatte eigene Götze. Ich habe mir das so vorgestellt, wie heute hast du in jeder Zunft, Karnevalszunft, hast du auch eigene Maske und was weiß ich, was die da alles treiben. Das heißt, jede Zunft hatte solche Dinge. War okkult. Und jetzt hattest du eben das Problem, du musstest in so einer Zunft sein, damit du Geschäfte tätigen konntest, der Handwerker. Und das Problem war jetzt eben, Christen, und die waren ja auch da betroffen, die hatten jetzt ein Problem, wie weit können sie gehen? Können sie noch in dieser Zunft sein? Können sie den Dreck mitmachen? Haben wir ja heute auch, kann ich auf eine Betriebsfeier gehen, wo es ja auch oft manchmal wild hinhergeht? Können wir das alles machen? Also sie musste Kompromisse machen. Jetzt kam diese Isabel und hat gelehrt, wisst ihr, ihr müsst euch nicht absondern in dem Sinn. Sondern letztendlich ist es, ihr müsst ja auch überleben. Nehmt es nicht so ernst. Ihr müsst gewisse Kompromisse machen, sonst könnt ihr nicht mehr Geschäfte machen. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip, das wir heute haben. Wieso, heute hörst du oft, du brauchst dich nicht absondern. Du musst es nicht so genau nehmen. Letztendlich musst du nicht extrem sein. Gott sieht schon dein Herz an. Er wird deine Einstellung kennen. Das sagt die Bibel aber nicht, sondern die Bibel sagt, das Herz ist trügerisch von Anfang an. Das ist ja oft, Gott nimmt es nicht so genau. 1. Korinther 13, im Namen der Liebe kannst du das schon durchgehen lassen. Aber die Bibel kennt den Gedanke eigentlich nicht, dass du Kompromisse machen kannst aufgrund der Wahrheit. Und jetzt kommen wir gleich zu dem Punkt, das ist genau das, was die Gemeinde heute ausmacht. Gott ist in diesem Punkt eigentlich ganz anders, wie wir denken, sondern Epheser 4,17 sagt uns, was wir praktisch tun sollen. Epheser 4,17 sagt uns, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Das heißt, du hast eine andere Gesinnung, du richtest dich jetzt anders aus. Die Bibel sagt an keiner Stelle, wenn es hart wird, sollst du Kompromisse machen im geistlichen Bereich. Und genau das war das Problem. Und das Problem war in dieser Gemeinde, und das sieht man dann im Kontext, die Mehrzahl gab ihr Recht. Die Mehrzahl hat gesagt, ja, ist klar. Wir können es nicht so ernst nehmen. Wir können uns nicht absondern. Wir müssen ja auch an unser Leben denken, an unser irdisches. Und das ist genau das, was wir heute haben. Dann steht jemand auf und predigt genau das eigentlich, was du hören möchtest. Nimm's nicht so genau. Die Masse gab ihr Recht. Und das siehst du eins schon. Die Masse hat nie die Wahrheit. Das ist genau das, was wir auch heute haben. Die Masse, der Herr Jesus sagt, die kleine Herde, der schmale Weg, die enge Pforte. Du siehst hier einfach, dass du ein guter Indikator ist, auch für Gemeinde oder für Bewegung, wenn sie groß ist, dass es nicht unbedingt die Wahrheit sein muss. Und das sind genau, und jetzt kommen wir zum Praktischen für uns, auch in der Gemeinde. Ich rede oft mit Glieder von Gemeinde, die sagen, schau mal, bei mir in der Gemeinde ist so und so. Dann sagt man zum Beispiel, wir haben heute andere Zeit. Wir müssen uns ja irgendwo anpassen. Wir wollen ja auch noch die Menschen erreichen. Das heißt, wir müssen ein Update machen. So wie mein Handy, oder wenn du jedes Mal, wenn du das Handy Update hat, bist du irgendwann arm. Ja, das ist ja jedes. Und so ist es mit dem Wort, du musst ein Update machen. Wir müssen die Menschen erreichen. Und das Problem ist jetzt, jetzt bekommst du genau das raus, was die Menschen und auch hier aus den Gesprächen umtreibt. Dass die Gemeinde genau in diese Richtung geht, dass sie langsam aufweicht. Und das fängt dann an, man macht ein Update. Am Anfang, oder eins der ersten Dinge ist am Wort Gottes. Wie hat er ja hier schon gesprochen. Die Menschen können das Wort Gottes, so wie es gepredigt wird, dann nicht mehr ertragen, die Lehre. Mich hat es erstaunt, als wir hier die Offenbarung durchgenommen haben in dieser Bibelwoche. Einige waren ja auch hier und es war super Zeit, dass dann so nach dem dritten, vierten, fünften Vortrag, und ich habe das ja auch schon woanders gehalten, da war genau das Gleiche, dass sie dann kommen, die Leute, und sagen, das haben wir in Jahren noch nie gehört. Die Entwicklungen, die Offenbarung, die Gerichte, was kommen wird, die Zornschale und all diese Dinge. Und ich sage dann immer den Leuten, aber ich mache ja eigentlich nichts. Ich lese nur den Text und dann erkläre ich ihn. Ich sage, das haben wir noch nie gehört. Deshalb muss ich erst mal fragen, wie gehst du mit deiner Bibel um, persönlich? Aber da ist ja auch irgendetwas von den Predigern, das nicht ganz sauber ist. Sie können es dann nicht mehr ertragen. Und jetzt, und ich sage das nämlich in jedem Vortrag hier schon, habe ich es gesagt, ich sage es aber nochmal, diese Bewegung, manche kennen sie noch nicht, es ist gut, aber ihr werdet sie höchstwahrscheinlich kennenlernen, diese Bewegung von Worthaus. Das ist eine Bewegung, das sind Theologieprofessoren von der Universität, die einen ganz großen Einfluss haben in die normale Kreise, sage ich mal, in die evangelikale Kreise. Die sagen letztendlich, sie sind bekehrt, sie sind wiedergeboren, sie glauben auch an die Schrift. Und ganz, 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 ganz viele gehen da drauf ein. Die sagen zum Beispiel, ob der Herr Jesus auferstanden ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Ob Homosexualität verboten ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ob der Herr Jesus am Kreuz gestorben oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Das Ganze macht's aus. Jetzt frage ich mich einfach, wie kann das sein, dass selbst die gläubigen Kreise auf sowas Billiges reinfallen? Jetzt können wir die Liste durchgehen. Ich möchte euch nicht langweilen. Gemeinde, missionale Gemeindebewegung, das ist auch das, was wir heute haben. Wir müssen Vision ausarbeiten, um die Menschen zu erreichen. Dann kommt immer folgendes Argument. Ja, wir müssen doch das Beste für die Stadt suchen. Da müssen wir Cafés aufmachen mit Fairtrade-Produkten. All diese Dinge. Wir sollen die für das Beste der Stadt suchen, indem wir für sie beten. Der Jesus oder Johannes sagt einmal, liebt nicht die Welt. Da steht Agape. Sucht nicht das Beste der Welt. Natürlich soll ich für die Menschen das Gute suchen. Aber diese Bewegungen sind genauso falsch. Und jetzt wieder an euch. Wenn ihr sowas seht in eurer Gemeinde, dann hinterfragt das mal. Kommt immer mehr, wird immer mehr kommen. Wisst ihr, wenn es heute nicht da ist, dann wird es in 2 Jahren vielleicht kommen. Oder in 4 Jahren oder in 5 Jahren. Ich denke, es ist wichtig, der Herr Jesus sagt hier, das sind letztendlich falsche Dinge. Und jetzt frage ich einfach mal, warum können diese Dinge Fuß fassen? Warum können diese Dinge in der Gemeinde Fuß fassen? Das Ding ist, weil die Erkenntnis nicht mehr da ist. Mein Volk geht unter an Mangel an Erkenntnis. Und jetzt möchte ich einfach hier noch sagen, woher kommt es? Und zwar in Jeremia 14,14. Und das ist jetzt wieder ein Anhaltspunkt für dich auch, wenn du jetzt Probleme hast in deiner Gemeinde, ja, aber da werden solche Dinge gepredigt, die Älteste gehe vielleicht schon auf diese Schiene. Wieso ist das so? Wie kann ich das einordnen? Und ich denke, Jeremia 14,14 bringt es gut auf den Punkt. Da heißt es, da sprach der Herr zu mir, diese Propheten weissagen Lügen in meinem Namen. Also das heißt, ich stehe Propheten auf, heute stehen ja auch Propheten auf, aber ich muss ja auch nicht unbedingt Prophet nennen, die Weissage Lüge in seinem Namen. Also da ist, ich sage es jetzt auf unsere Zeit, da ist vieles christlich, wunderbar, Vision ausarbeiten, wunderbar im Namen Herrn, aber er sagt, sie Weissage Lüge in meinem Namen. Und ich habe sie nicht gesandt, ihnen nichts befohlen und nichts zu ihnen geredet. Sie weissagen auch Lügengesichte und Wahrsagerei, Hirngespinste. Und die Einbildung ihres eigenen Herzens. Ich denke, im schlimmsten Fall ist das noch der beste Fall. Du hast einmal Lügeprofeten, die lügen, das ist schrecklich. Aber du hast auch Menschen, die reden letztendlich das, was in ihrem eigenen Herzen ist. Und das ist auch schlimm. Ich habe zum Beispiel mal eine Gebetsveranstaltung besucht, wir als Gemeinde. Es war dann die letzte, die wir besucht haben in dem Umfeld. Da war ein junger Mann da und der war wirklich, also der hat Jesus geliebt, denke ich, von ganzem Herzen. Aber der hat, wisst ihr, da war alles aufgepeitscht mit Musik und so und dann hat er Dinge von sich gelassen. Das ist die alte Geschichte. Der Herr Jesus, Gott möchte und er weiß es, dass jetzt bald über Deutschland die Erweckung kommt und er soll uns alle bereit machen und er kennt das alles. Wisst ihr, habe ich gemerkt, der Mann, der hat wahrscheinlich auch keine Berufung, der redet einfach nur das, was in seinem eigenen Herzen ist. Und ich nehme es ihm in dem Sinne nicht böse, aber ich beurteile es einfach als falsche Lehre. Und ich denke, da müssen wir uns einfach im Klaren werden, dass das immer mehr kommt. Der Herr Jesus sagt, es werden viele kommen, viele Verführer. Und 2. Petrus 2,1 sagt, es werden viele falsche Lehrer kommen. Ich kann euch genau sagen, wenn jemand von dem Seminar kommt oder von dem Seminar kommt, was eine Gemeinde zu erwarten hat. In der Regel nicht mehr viel. Biblisch. Das sind die Menschen, die dann aufstehen. Jetzt für dich, der du vielleicht in der Gemeinde bist, dich fragst, ist das mein Ort noch? Kann ich da mitgehen? Woher kommt es, dass Gläubige auf einmal da? Das kommt daher. Ich muss den Menschen einfach mal gucken, was hat der für eine Ausrichtung? Wie kann ich letztendlich so Menschen beurteilen oder so Bewegung, so Gemeinde, meine Gemeinde? Indem ich letztendlich, und das haben wir schon ein paar Mal gehört, 1. Korinther 4,6 anwende, alles, was über das Geschriebene hinausgeht, fällt weg. Das ist mein Maßstab. Jetzt haben wir wieder das, der Jesus, das Schwert, ist mein Maßstab letztendlich, wie ich eine Gemeinde zu beurteilen habe. Wie ich solche Propheten oder Lehrer zu beurteilen habe. Nicht, ob die mir sympathisch sind oder nicht, sondern was sagt das Wort Gottes? Und ich sage es jetzt einfach um meine eigene Geschichte. Ich bin es leid. Ich bin es wirklich leid, herumgeworfen zu werden von jedem Wind der Lehre. Ich bin zum Glaube gekommen und bin in die Charismatik reingegangen. Da hat man mir Dinge erzählt. Du musst ein Vlies auslegen, du musst in Zunge reden, du musst lernen, wie ich prophetisch über einen weissage. Ich habe vom Menschenverstand her gemerkt, dass das Unsinn ist. Und dann bin ich Gott sei Dank rausgekommen, weil ich gelernt habe von deinen Brüdern, wie ich mit der Schrift umgehe. Unter anderem nicht über das Geschriebene hinaus zu denken. Ich bleibe beständig in der Lehre der Apostel. Das ist mein Maßstab. Dann bin ich aufs Seminar gegangen. Und dann habe ich diese Dinge nicht mehr angewendet. Und dann war ich 8 Jahre lang, so hat man mich eingefangen, Calvinist. Hardcore. Calvinistisch. War für mich alles wunderbar, logisch, super. Am Ende meiner Studienzeit habe ich dann noch die amillennialistische Lehre angenommen gehabt. Das heißt, ich habe nicht mehr geglaubt, dass es ein 1000-jähriges Reich zukünftig gibt, sondern dass es schon da ist. Der Satan ist schon gebunden, Israel hat keine Zukunft mehr, war alles wunderbar logisch. Weißt du, mit diesem, du kannst ja mit der Bibel, kannst du alles logisch in dem Sinn erklären. Macht alles Sinn. Und dann bin ich ganz hochmütig und da hat Gott mir eine so drüber gehauen, das werde ich nie vergessen, mit meinem theologischen Neuerkenntnis, calvinistischer Amillennialist, bin ich zu einer Bibelkonferenz gegangen, mit breiter Brust und wollte gucken, was ein Prediger über Israel zu sagen hat. Ich wusste, er hat keine Zukunft mehr. Am Ende des Vortrags bin ich ganz klein mit Hut rausgegangen und dann ist mir klar geworden, du musst wieder 1. Korinther 4,6 praktizieren. Und sie blieben ständig in der Lehre der Apostel. Und wenn ich dir eins heute Mittag mitgeben kann, dann tu nur noch das. Das ist unser Maßstab. Und je mehr du das praktizierst, umso weniger Probleme hast du. Das Wort der Wahrheit recht schneide, sagte Paulus mal zum Petrus. Wenn ich es jetzt euch erzähle, wie ich das praktisch gemacht habe, dann sind wir heute werden wir gar nicht mehr fertig. Das wäre ein Vortrag für eine andere Zeit. Aber ich denke, wenn wir so vorgehen, wisst ihr, das war das Problem auch. Diese Isabel, die hättest du einfach weg bekommen, indem du biblische Maßstäbe hättest angesetzt. Was hat eine Frau dort zu suchen? 1. Timotheus 2,12, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren. Da muss man doch gar nicht mehr auf die Gedanke kommen, zu sagen, zum Beispiel jetzt wieder auf heute bezogen, die Joyce Meyer, die sagt doch auch so viele tolle Dinge. Ja, ist das Kriterium? Aber ich erlaube doch einer Frau nicht zu lehren, ist egal, was sie doch sagt. Das ist das Gleiche. Aber was ist so böse, wenn man da Johannes Hartl einlade? Weil die Bibel sagt, Unzucht und Götzendienst, geistliche Hurerei, ist Sünde. sagt der Jesus ja ganz klar. Was habe ich mit dem Katholizismus zu tun? Versteht ihr? Jetzt sagt man wieder, ja, aber ich habe auch einen lieben Bruder oder ich kein lieben, das interessiert mich ja nicht. Maßstab ist das Wort Gottes. Wisst ihr, die Leute haben zu mir auch schon gesagt, auch in einer bibeltreuen Gemeinde, oh, du hast gesagt, Frau dürfe nicht predigen, ich sehe das aber anders. Sage zu mir, was war mit dem Bohrer, sage sie zu mir, die hat doch auch das Heft in die Hand genommen. Ja, ist das Apostellehre. Maßstab ist letztendlich die Feuerflamme. Das Letzte, wir kommen Richtung Ende, beziehungsweise ich möchte einfach nur noch zusammenfassen. Der Herr Jesus sagt jetzt, und das ist einfach auch, denke ich, für uns wichtig. Der Herr Jesus, er legt den Maßstab an, er sagt, was gut ist, er sagt aber auch, was nicht in Ordnung ist. Und er sagt jetzt in Vers 23, er sagt in Vers 21, und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht. Und sie hat nicht Buße getan. Auch hier wieder, der freie Wille habe ich jahrelang verneint. Aber er sagte hier, wenn du Buße tun möchtest, ich gebe dir Zeit, dann tu es. Wenn nicht, dann lässt es bleiben. Und er sagt jetzt hier, sie hat nicht Buße getan. Und er sagt, die mit ihr gegangen sind, und selbst die Nachkommen von ihr, die bekommen Gericht. Das ist auch heute wieder das Ding. Ja, aber wenn es die Gemeinde doch so gut meint, ja, glaubst du, der Herr Jesus ist dann doch so ein Übgericht? Ich habe es am Anfang gesagt, die Gemeinde ist der heilige Boden. Es ist kein Spielort für Menschen, die sich austoben. Wie soll ich sagen, sie sind hochmütig. Das treibt mir die vollste Ehrfurcht in meine Knochen, weil ich selbst der Gemeinde mitleiden darf. Also ich bin täglich von der Gnade Gottes abhängig. Aber du siehst hier, der Herr Jesus spielt nicht. Aber jetzt ist auch das Wunderbare, was er sagt. Ich gab ihr Zeit, Buße zu tun. Wisst ihr, ich habe für jede Gemeinde, auch wenn ich eigentlich menschlich gesehen keine Hoffnung mehr habe, habe ich doch für jede Gemeinde noch Hoffnung, dass sie doch noch umkehrt. Der Jesus sagt einmal, selbst in Laodicea, ich stehe immer noch vor der Tür. Es ist natürlich schrecklich, dass er jetzt schon vor der Tür steht, nicht mehr im Leuchter wandelt, aber er steht immer noch vor der Tür und klopft an. Ich habe immer noch Hoffnung, selbst für die schrecklichste Gemeinde, dass der Herr doch noch Gnade schenkt. Aber meine Verantwortung ist es, das ist nicht meine Sache, meine Verantwortung ist, dass ich selbst klar stehe und dass ich Menschen, die bei mir Hilfe suchen, sage, du musst den Maßstab anlegen. Das kann ich dir nicht abnehmen. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Du bist selbst verantwortlich, was du tust. In Römer 14,4 heißt es, jeder steht oder fällt seinem eigenen Herr. Ich kann dir Entscheidungen, was du tust, mit Gemeinde und Nicht-Gemeinde, kann ich dir nicht abnehmen. Aber was ich dir sage, kann ich, geh ins Wort Gottes und prüfe alles. Das Tröstliche ist hier in Vers 24, euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira allen, die diese Lehre nicht haben und die Tiefen des Satans erkannt haben, als Okkultes, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen, sondern wer überwindet, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Der Jesus sagt selbst im Umfeld so einer Gemeinde, er sagt, es gibt ein Überrecht. Das Einzige, was er sagt, ich lege euch keine weitere Last zu. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht überfromm sein, sondern das, was ihr habt, und das ist vor allem der Glaube, haltet fest, haben wir gestern gehört, wo ist der Glaube offenbart, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist, im Wort Gottes. Sagt Offenbarung 3 auch, haltet fest am Wort, so werde ich euch bewahren. Wenn ihr mein Wort bewahrt, werde ich euch bewahren. Das heißt, das ist das Programm für uns. Wisst ihr, die Predigt ist ja einfach. Ihr hättet am Anfang sagen können, prüfe und halt am Wort Gottes fest. Das wäre die Predigt gewesen. Aber für uns ist einfach wichtig, das Wort Gottes ist der Maßstab für uns. Und jetzt sagt er eben, du musst es halte fest, bis ich komme. Und wer überwindet und mein Werk bis ans Ende bewahrt. Das steht hier immer Präsens aktiv. Das heißt, du musst es beständig bewahren. Was? Der Glaube, den wir gestern gehört haben. Wo? Geoffenbart im Wort Gottes. Das ist unsere Richtschnur. Und der Lohn, sagt er dann später, ist dann in Zukunft das tausendjährige Reich. Darauf möchte ich jetzt nicht mehr eingehen. Israel hatte Zukunft. Das ist was Wunderbares. Wisst ihr, es ist letztendlich, Ganz, ganz einfach. Der Jesus hat uns nicht 100 Bücher gegeben, sondern hat uns ein Buch gegeben. Dazu hat er uns noch gesagt, das ist alles inspiriert, alles spricht zu mir persönlich. Aber verbindlich von der Lehre macht es uns sogar noch einfacher, ist Apostellehre. Es ist schon relativ einfach, aber trotzdem merke ich immer mehr, wir wenden es einfach nicht an. Die Gläubige wenden es nicht an. Tut es zu eurem eigenen Besten. Das ist ein Kampf, das haben wir gestern gesehen. Der Kampf ums eigenständige Bibellesen ist schon ein Kampf, tut es, aber auch dann standhaft zu bleiben. Wisst ihr, die Deborah, die hat eins gut gemacht mit dem Barak, dann letztendlich. Sie hat das Schwert genommen und hat den Götzendienst zerstört. Das dürfen wir geistlich nehmen. Ja, wirklich vorangehen. Nicht alles, was Gold ist und nicht alles, was glänzt, ist Gold. Das nehmt ihr bitte mit, prüft es. Kein Richtgeist anhand vom Wort Gottes und haltet am Wort Gottes fest. Und dann wird uns auch der Herr bewahren. Ich möchte beten zum Schluss noch. Ja, Herr Jesus, ich danke dir für dein wunderbares Wort, Herr, dass du uns offenbart hast, dass du gezeigt hast, was du auch von uns oder von der Gemeinde für Vorstellungen hast, Herr. Und du bist so ehrlich, radikal, Herr. Und du siehst auch mich oft, uns oft, wie wir an Gemeinde oder an unser Leben rangehen, oft mit Gefühlen. Ich möchte einfach bitte, Herr Jesus, dass du uns zeigst, Herr, gerade in diesem Geist, auch wenn wir Fragen haben, können wir da noch bleiben, wie soll ich das einschätzen? Dass du einfach durch dein Wort Gottes redest, zu jedem Einzelnen, dass jeder, der auch Probleme hat, dass du zu ihm redest, in seine Situation, wie er jetzt umgehen soll. Soll er da bleiben, soll er gehen, soll er aufstehen, soll er ausharren, Herr Jesus. Du bist lebendig und du kannst zu jedem Einzelnen reden. Und dann habe ich eine große, große Hoffnung, dass du uns bis zum Ende auch durchträgst. Dafür danken wir dir.